Margit hat mich ja schon vorgestellt, kurz, komme aus Bad Schönborn, heiße Sibylle Stegmeier. Und als Mittwochabend die Nachricht kam, wer kann in Wiesloch-Walldorf einspringen, habe ich gedacht, okay, halt dich zurück. Und dann, als sich am Donnerstag Mittag oder morgen immer noch niemand meldet hatte, habe ich gedacht, jetzt sage ich, ich würde gern hierher kommen. Weil ich war schon mal bei euch, bei Ihnen hier und habe das so positiv in Erinnerung gehabt, wie das hier war. Und dieses ermutigende Klima hier in dieser Gemeinde ist sehr wohltuend. Ich habe einen Text mitgebracht, der mich beschäftigt. Er hat mich Anfang des Jahres beschäftigt und jetzt vor 2 Wochen wieder erneut und akut. Und zwar habe ich ihm am Büchertisch die neuen Losungsbücher ausgepackt, habe festgestellt, wie toll die Jahreslosung ist und ich dachte, ich freue mich jetzt schon wieder auf die neue Jahreslosung. Und dabei ist auch das alte Jahr noch gar nicht rum. Und ich habe gedacht, für mich, was ist eigentlich mit der alten Jahreslosung oder mit der jetzigen Jahreslosung passiert? Am Anfang des Jahres bin ich gern voller guter Vorsätze und dann plätschert es so dahin. Ich denke, tolle Losung, die gilt mir. Im Laufe des Jahres vergesse ich's. Dieses Jahr habe ich es irgendwie nicht vergessen. Sie ist quasi wieder auferstanden und ich möchte die Gedanken zur Jahreslosung Ihnen und euch weitergeben, die ich mir Anfang des Jahres gemacht habe, aber die nach wie vor aktuell sind. Der Text, der meinen Gedanken zugrunde liegt, steht in Hesekiel 36. Es sind die Verse 25 bis 28. Der Schwerpunkt liegt auf den Versen 26 und 27. Ich lese den Text nach der Luther-Übersetzung. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Margit hat es gesagt, Gott macht sich fassbar, anfassbar und vor allem, er kommt. Er geht auf uns zu und davon spricht dieser Text, wie Gott auf den Menschen zugeht. Wer spricht in diesem Text? Wer spricht wann und unter welchen Umständen? An wen richten sich die Worte in diesem Text und von wem kommen sie? Was haben diese Worte mit uns heute zu tun? Die Frage, ob wir ein neues Herz und einen neuen Geist überhaupt brauchen, drängt sich uns auf. Will hier überhaupt jemand ein neues Herz? Und haben wir steinerne Herzen? Und wenn dem so wäre, dass wir steinerne Herzen hätten, dann geht es uns doch eigentlich recht gut damit. Ist die Diagnose, die in diesem Text gestellt wird, steinernes Herz richtig? Oder gilt sie nur den Menschen, die damals in babylonischer Gefangenschaft waren und die Hoffnung auf Rettung und die Geborgenheit des Glaubens verloren haben? Und dann, ist dieser Satz eine große Verheißung oder ist er eine Bedrohung? Denn wenn das Herz erneuert werden sollte, hätte das dann nicht Auswirkungen auf unser Leben und auf unsere Art, wie wir unser Leben gestalten? Im Grunde, und da müssen wir uns ja nichts vormachen, denken wir doch, dass wir ein angenehmes, ethisch vertretbares christliches Leben führen. Im Grund denken wir doch sehr oft, dass wir in Ordnung sind. Haben wir uns überlegt, was die Konsequenzen mit einem neuen Herz und einem neuen Geist wären? Und dann, was wird sich ändern? Und vor allem, was müsste sich dann zwangsläufig ändern? Können wir das? Wollen wir das überhaupt? Dieser Text wirft so viele Fragen auf. Und dann die Frage zum Schluss, kann man dem, der hier so spricht, kann man dem vertrauen und glauben, trotz der Situation, in der man sich gerade befindet? Um den Text zu verstehen, ist sinnvoll, sich kurz einen Blick auf den Kontext zu machen. Der Adressat dieser Worte ist das Volk Israel. Und Hesekiel, der Prophet, spricht hinein in die Situation, die damals vor 600 Jahren trostlos und hoffnungslos gewesen war fürs Volk Israel. Jerusalem war erobert und zerstört, die Bewohner vertrieben und verschleppt. Weit weg von zu Hause sitzen diese Israeliten im Exil und hadern mit ihrem Schicksal. Interessant ist, dass diese Menschen, die da hadern, große Verantwortung an ihrem Unglück tragen. Aber sie tun das, was wir ja manchmal auch tun. Sie hadern, sie wenden sich anderen Dingen zu als denen, die ihnen nützlich sind. Und vor allem hier in unserem Text, sie geben Gott auch noch die Schuld. Und dann kommt Gott. Gott macht den ersten Schritt und spricht zu ihnen: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Hesekiel wird im 5. Jahr seiner babylonischen Gefangenschaft im Irak im Exil als Prophet von Gott berufen. Seine Zeit als Prophet ist charakterisiert von Aufrufen zur Reue, von Umkehr und von Ermahnung. Hesekiel ist ein Ermahner. Ich habe mich gefragt, wie seine Botschaft wohl damals bei den Leuten angekommen ist. Haben die verstanden, was er will? Und in Bezug auf uns, verstehen wir, was der Text uns heute in unserer Zeit sagen könnte? Können wir uns ein Stück weit identifizieren oder uns so hineinzuversetzen, dass wir davon profitieren, dass Gott zu uns reden kann? Wir können den Text sehr wohl übertragen auf unsere heutige Zeit. Denn auch heute sind wir mit ähnlichen Problemen wie die Israeliten damals konfrontiert. Kriege, Unterdrückung, Macht, Diktaturen, Vertreibung, Krieg, Hunger, Flüchtlingsströme. Viele in der Welt sind im Exil und auf der Flucht. Und auch wir, die wir nicht direkt von Kriegen betroffen sind, kennen Flucht und Exil, zumindest im Innern. Werteverlust, Orientierungsverlust, Ängste sind die Folge. Und woran orientieren wir uns? Woran hängt unser Herz? Letztlich geht es in diesem Text darum, dass die Israeliten ihr Herz anders gehängt haben, an einen anderen Platz gehängt haben, als es von Gott vorgesehen war oder ihrer Bestimmung entsprach. Woran hängt unser Herz? Hängt es an einem großen Ego, an Geld, wir haben es gerade vorhin gehört, an Börsenkursen? Wonach streben wir am meisten? Was ist uns wichtig? Leistung, Erfolg, Macht, Anerkennung? Oder denken wir ganz im Stillen, dass doch mit uns alles so okay ist und wir schauen weg vom Elend der Welt und von unserem eigenen? Vieles wollen wir doch gar nicht wissen. Wir wollen doch über so vieles am liebsten gar nicht nachdenken. Und wir sehen auch lieber von uns weg als hin. Woran hängt unser Herz? Was berührt uns noch? Was erweicht noch unser Herz? Martin Luther sagte, woran dein Herz hängt, da ist dein Gott. Die wichtigste Parallelstelle zu unserem Text steht in Jeremia 31, im Vers 23. Da sagt Jeremia, dass nur Gott in das Herz hineinschauen kann. Nur Gott kann das Herz ergründen. Vielleicht schrecken wir bei dem Gedanken kurz auf und denken, was sieht er da, wenn er da reinguckt? Aber es taucht automatisch auch wieder die Frage auf, brauchen wir ein neues Herz, wenn wir denken, da guckt einer rein und er sieht uns an, was wirklich ist. Es ist die Sehnsucht des Menschen, noch einmal neu anfangen zu können, nicht mehr auf das Alte festgelegt zu sein, begangene Fehler nicht mehr erinnerlicht zu haben. Es ist die Sehnsucht nach einem neuen Menschen, die den Menschen sehr oft antreibt. Das zeigen die Denkbewegungen der Jahrhunderte. Doch jede Denkbewegung, die auf Veränderung und neues Herz anstrebt, die sich bemüht, hat dasselbe Fazit. Der Mensch kann sich nicht selbst aus dem Dreck ziehen. Wir Menschen schaffen es nicht, den neuen Menschen zu erschaffen. Vieles Altes, Erfahrungen, Verhaltensweisen prägen und kommen immer wieder durch. Und so führt uns die Frage, brauchen wir ein neues Herz in Gottes gute Absicht mit uns in die Antwort hinein? Ja, Gott denkt, dass wir ein neues Herz brauchen, weil er in unser Herz sieht und weiß, wie es darin aussieht. Gottes Sehnsucht nach einer heilen Beziehung zu dem Menschen findet in diesen Trostworten hier im Hesekiel ihren Ausdruck. Und darum geht es in unserem Text und darum geht es auch in unserem Leben. Das Volk Israel war in dieser Situation angekommen, weil es sich von Gott entfernt hatte und an anderen Schauplätzen, Bühnen und Abhängigkeiten nach Heilung und Hoffnung gesucht hatte, an anderen Plätzen und Stellen als bei Gott. Gott geht in unserem Text direkt auf die Menschen zu. Er wird aktiv. Er wartet nicht, bis sie kommen. Er ist, der der erste Schritt macht. Und ich nenne diesen Text einen heilenden Text, weil es darum geht, dass die Beziehung zu Gott geheilt wird. Gott möchte, dass wir in einer heilsamen Beziehung zu ihm leben. Wie sieht die Heilung aus, die Gott hier in diesem Text ausspricht? Erstens, Gott will uns nicht im Alten lassen. Mir fällt hier der Liedvers ein von Dietrich Bonhoeffer. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böse Tage schwerer Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Gott will uns nicht beim Alten lassen. Er will es damals nicht und heute nicht. Er will, dass wir so leben, als gäbe es ihn. Gott will nicht, dass Altes, Gewohntes uns bestimmt und dass wir an unserer Bestimmung vorbeigehen. Gott hat die Sehnsucht nach uns und das gibt er in diesem Text zum Ausdruck. Das Alte, wie immer es aussehen mag, das sich immer wieder zeigt, ist sehr oft für uns in unserer Lebensgestaltung und in unserem Leben hinderlich. Es raubt Kräfte, Energie. Wir spielen quasi unser Leben auf einem Nebenschauplatz. Aber diese Energie, die könnte sehr positiv zum Ausdruck kommen und eingesetzt werden. Warum lässt uns Gott nicht? Könnt ihr sagen, es ist okay, ich gebe dir deinen freien Willen, mach, was du willst, wie du es denkst, es ist okay. Aber Gott lässt uns nicht. Jetzt im Lutherjahr fallen mir viele Zitate von Luther ein und ein Zitat ist, das ich hier schön fand. Wenn du Gott erkennen willst, dann musst du Christus anschauen. Da siehst du Gott mitten ins Herz und erkennst, dass Gottes Herz ein glühender Backofen voller Liebe ist. Darum will Gott es nicht beim Alten lassen. Darum will er Neues in uns schaffen, weil sein ganzes Wesen durchzogen ist von seiner Liebe. Augustinus fasst es zusammen und sagt, die Liebe Gottes heißt, ich will, dass du bist. Und so spricht Gott von Reinigung in Vers 25, weil er dem Volk sagt, du hast Reinigung nötig. Es hat sich verändert, das Volk, es hatte sich abgewendet. Da kam Trennendes in die Beziehung. Es hatte Gott auch in Babylon entheiligt. Bevor also Neues geschehen kann, ist eine Reinigung gut. Dann fängt man wieder von vorne an. Heute sagen wir zur Reinigung Vergebung. Und diese Reinigung, die Gott für wichtig hält, heißt nicht, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Diese Reinigung, die heißt, dass ich erkenne, wo ich Gott verletzt und missachtet habe, aber auch, wo ich selbst verletzt bin und andere verletzt habe oder immer wieder verletze, wo ich mein Herz an Dinge gehängt habe, die mir längerfristig nicht nützlich sind und die mein Herz nicht mehr offen und sensibel machen. Woran dein Herz hängt, da ist dein Gott. Woran hänge ich? Manchmal wissen wir es ja gar nicht. Ich glaube, dass wir Menschen in der postmodernen Zeit sehr viele Götzen haben. Die Götzen unserer postmodernen Zeit sind unsere Abhängigkeiten. Ich glaube auch, dass wir alle in irgendeiner Form abhängig sind. Ob von irgendwelchen Substanzen oder von Beziehungen oder Anerkennung, Macht, Erfolg. Auch von täglichen Routinen. Sicher ist, dass wir ständig in der Gefahr sind, uns vom Wesentlichen ablenken zu lassen. Neues kann nur entstehen, wo Altes bewältigt, verarbeitet und vergeben wurde. Und jeder Mensch lebt von der Vergebung. Ein Satz, der mir immer wieder im Kopf ist: Wir alle brauchen mehr Liebe, als wir verdienen. Der zweite Punkt: Gott schenkt ein neues Herz. Als ehemalige Krankenschwester auf einer kardiologischen Intensivstation fällt mir bei diesem Vers 26 der Begriff Herztransplantation ein. 1967 hatte Professor Barnard zum ersten Mal einem Menschen ein fremdes Herz eingepflanzt. Heute gehört es zu den normalen Möglichkeiten unserer Medizin. Doch für jeden, der davon betroffen ist, gleicht diese Herztransplantation einem Wunder. Bevor Menschen auf einer Herztransplantationsliste stehen, haben sie einen langen Leidensweg hinter sich. Und das Warten auf das neue Herz ist ebenfalls ein mühevoller Weg, ein Bangen zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Diese Menschen, die wissen darum, dass ihr Herz nicht mehr funktioniert. Und sehr viele Medikamente braucht es in dieser Zeit, um das Herz zu stabilisieren und auf dem minimalsten Niveau funktionieren zu lassen. Da ist nicht mehr viel Lebensqualität, da ist nicht mehr möglich, als den Tag mit minimalster Kraft zu überstehen. Da ist kein anderes Interesse mehr als der Wunsch nach einem neuen Herzen. Voraussetzung für eine OP ist immer die Zustimmung des Patienten. Ein Patient kann einer OP besser zustimmen, wenn er einsichtig ist, wenn er merkt, er schafft es alleine nicht mehr, er braucht Hilfe. Ich nenne es Kapitulation. Kapitulation vor der eigenen Kraft und der eigenen Fähigkeit und Kontrolle über das eigene Leben. Wer sich operieren lässt, der braucht zum Operateur ein Vertrauen. Und er braucht die Einsicht, er schafft es alleine nicht. Ohne Vertrauen und das Wissen, ich habe es nötig, ist es schwer, in eine Operation zu gehen. In der Bibel ist das Herz nicht nur das Organ, das unseren Kreislauf in Bewegung hält. Es ist auch in der Bibel nicht nur das Organ, das nur für das Gefühl zuständig ist. In der Bibel steht das Herz für die Wünsche des Menschen, für seine Sehnsucht. Das Herz ist die Sehnsucht. Und wir sagen, dass der Mensch angelegt ist mit einer Sehnsucht nach Gott. In der Bibel nimmt interessanterweise das Herz die Stelle des Kopfes ein. Der Mensch in der Bibel, der denkt mit dem Herzen in seiner Sehnsucht. Und in der Bibel sind sowohl das Planen, die Orientierung, das Gewissen im Herzen verankert. Das Herz ist das Zentrum der Person. Und so bekommt unser Text für mich eine wahnsinnig große Bedeutung, wenn wir das Herz in diesem Sinne betrachten, als Zentrum unserer Person. Und wir sehen dieses Anliegen Gottes direkt in unser Zentrum, direkt in unser Herz zu treffen, uns zu berühren, uns zu erreichen. Gott schenkt ein neues Herz, damit wir lebendig und heil werden. Ein pulsierendes, ein offenes, ein lebendiges Herz will er schenken, das offen für ihn und für andere ist. Ein Herz, das dem Leben zugewandt ist und nicht hart wie ein Stein am Boden liegt. ein Herz, das in seiner Kraft ist und sich nicht durch Dinge, die am Leben hindern, erschwert und verhärtet. Und drittens, Gott schenkt einen neuen Geist. Wo Gottes Geist einzieht, da schafft er Veränderung. Ein neuer Geist, er ist die Kraft der Veränderung in unserem Leben. Er hilft uns, uns auf Gott auszurichten, wieder Opposition zu empfinden, ein bisschen Wind durch den Kopf wehen zu lassen. Ein neuer Geist, der weckt wieder die Lebensgeister, die Hoffnung, die Freude, den Glauben, die Perspektive. Da, wo Menschen einen anderen Geist bekommen und haben, da geschieht Ermutigendes, da entsteht Neues, da wird Altes heil und Liebe ist möglich. Der neue Geist, von dem Gott in diesem Text spricht, der will sagen, ich bewirke einen Aufbruch in dir. Ich möchte, dass du aufgerichtet durch das Leben gehst. Jetzt könnte man die... Ja. Zum Schluss sehen wir noch einmal die Jahreslosung von Andreas Felger. Dieses Bild dieser Jahreslosung ist für mich ein Zeichen dieser Hoffnung. Da steckt eine unheimliche Dynamik drin. Unser Text ist ein dynamischer Text zwischen Hoffnung und Aufbruch, zwischen Liegen und Stehen und Gehen, zwischen Trost und Perspektive. Ein dynamischer Text, in dem Gott fünfmal das Wort Ich will sagt. Gott sagt fünfmal, ich will euch ein neues Herz geben, ich will euch einen neuen Geist schenken. Dieses Ich will, das bedeutet nicht dasselbe Ich will wie bei uns. Wir sagen ja manchmal Ich will, aber ich mache es dann so oder so. Also bei mir ist es manchmal so. Bei Gott bedeutet dieses Ich will, ich werde. Und dieses Ich werde ist eine Bestätigung, eine Verheißung, eine Zusage. Das hat Gültigkeit, das hat Kraft. Das ist eine Position zu dem Menschen hin. Fünfmal Ich will. Ich will, dass du den aufrechten Gang übst, dass du in der Liebe zu mir gesund und heil wirst. Ich will, dass dein Herz lebendig ist, dass du dem Leben zugewandt bist, dass du aufbrechen kannst dahin, wo er es möchte. Am Schluss sehen wir, dass dieser Text ein Text voller Hoffnung ist und Perspektive. Und wir sehen, dass Gott durchwoben ist von seiner Liebe zu uns. Sein Trost, seine Perspektive, die gilt uns am Ende des Jahres genauso wie am Anfang. Und dieser Text, dass Neues geschaffen wird, dieser Text, der gilt immer wieder, der gilt jeden Tag neu. Unser Leben ist geprägt von einem Hin und Her. Wir sind nicht eindeutig. Wir haben oft beides in uns, ein Vorwärtsgehen und ein Rückgehen. Und jeder Heilungsprozess ist ein Prozess, der nicht leicht ist, der länger dauert, als man denkt. Es geht nicht von heute auf morgen. Schwierig sind diese Prozesse manchmal. Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Oder einen Schritt vor und zwei zurück. Aber genau über diesen Prozess, über unserem Leben steht genau diese Zusage, dieses Ich will, dieses Ich werde, ich komme immer wieder auf dich zu, jeden Tag neu. Dieser Anfang mit dir gilt immer, jeden Tag, das ganze Jahr durch, am Anfang des Jahres und am Ende des Jahres. Und so wünsche ich Ihnen und mir, dass wir uns immer wieder darauf besinnen, diesen Schritt Gottes in unserem Leben auf uns zu beachten, ein bisschen sensibel zu werden und uns auf ihn einzulassen, diese Liebe anzunehmen in unserem Leben und zu wissen, er meint es gut und er will, dass wir dem Leben zugewandt sind und dass es uns gelingt, dass wir zu ihm kommen, dass wir in der Beziehung zu ihm heil werden und aufrecht gehen. Amen.